Mein Name Jehu, unsere Eröffnungsversammlung beginnen und uns wirklich freuen, dass so etwas möglich geworden ist. Dann danken zwei Brüder mit uns, vielleicht gerade zur rechten und zur linken von mir. Wir wissen ja, liebe Geschwister, dass wo wir in den ersten Worten des Epheserbriefes lesen dürfen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, geschrieben steht, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dass für einen Israeliten das ganz klar ist, der segnet immer seinen Gott, der gottesfürchtige Jude oder Israeliten. Ja. Dabei geht es aber um eine wirklich allerheiligste Angelegenheit, wenn wir Gott segnen. Warum? Denn es steht wiederum geschrieben, ohne Zweifel ist der segnet, größer als der gesegnet wird. Dürfen wir uns fragen, ja, wie geht das jetzt mit rechten Dingen zu? Über jeden Zweifel erhaben ist unser Gott größer als wir. Antwort: liegt in den folgenden Worten, gleich anschließend, als Ausgangspunkt der Antwort. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Schlagen wir Epheser 1 auf. Schön, dass wir so ein Licht haben, nicht blendet, auch noch zu allem dazu. Dürfen wir lesen. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den überhimmlischen Erden in Christo Jesu. Können wir uns gar nicht vorstellen, was Gott uns hier vor die Augen führt. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung, und jetzt, das genügt noch nicht, sondern in Christo Jesu. Und dieser Ausdruck in Christo Jesu heißt, geistlicherweise, dem Glauben nach, befinden wir uns als Kinder Gottes nicht mehr in dieser Welt. Wir sind versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe und dort in Christo Jesu. Das heißt, und mit Christus sind wir, ist unser Leben verborgen in Gott, dem Vater. So. Wir sind vollständig außerhalb der gesamten vergänglichen Schöpfung der Himmel und der Erde, sind wir durch die wesenhafte neue Rechtsgrundlage, die Gott auf Golgatha geschaffen hat, völlig in die Neuheit der Gotteswelt versetzt, die unendlich ist. In Christo Jesu bedeutet für uns immer, er erfüllt die und beherrscht die wirkliche Unendlichkeit, während dem unsere Schöpfung endlich ist. Die neueste Wissenschaft gibt uns ja bekanntlich den Durchmesser unseres Weltalls schon an. Das ist vollständig richtig, wenn die Schrift uns sagt, Jesus sagt, dann wird er seine Engel aussenden von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende der Himmel, nicht? Ja. Und so weiter, bis vor etwa 10, 15 Jahren hat man darüber gelacht, nicht? Dass ein Weltall, eine Schöpfung da sein soll, die endlich sein soll und nicht in Christo Jesu bedeutet, durch die Gnade Gottes versetzt sein in die Unendlichkeit Gottes selbst, und zwar völlig geborgen in der Herrlichkeit der Person des Sohnes Gottes. Das ist nur möglich, in dem Glauben zu fassen und zu verstehen, eben der uns als Geschenk Gottes zur Verfügung steht. Und jetzt gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Es gibt also von Gott aus keine einzige Möglichkeit der unendlichen Möglichkeiten Gottes, nicht, die er uns nicht geschenkt hätte. Der uns gesegnet hat schon. Mit jeder geistlichen Segnung dann in den Überhimmeln. Und nachdem wir von Gott so reich gemacht sind und in die ganze Fülle Gottes einfach hineinversetzt worden sind, nur die wir von Natur aus nach dem Urteil Gottes und Christi nichts sind in uns selber. Was hast du, o Mensch, das dir nicht gegeben ist? Da sage ich als praktische Beispiele, der Erfinder, deren es heute so viel gibt und die unheimliche Dinge erfinden, das Erfinden ist aber schon eine falsche Ausdrucksweise, höchstens so, er erfindet. Ne? Was der Erfinder erfindet, das war ja alles schon da. Ne? Er hat es nur gefunden. Ne? Deshalb erfindet, Erfindung kommt daher. Ne? Und dass er etwas finden konnte überhaupt, ne? Die Fähigkeit hatte zu suchen und zu finden, ne? Das hat er sich auch nicht gestohlen, ne? Sondern hat Gott ihm auch noch geschenkt. Es bleibt also an Ehre für ein Geschöpf wie viel übrig? Ja. Ah, so. Und deshalb empfiehlt uns Jesus für jeden, der ihm nachfolgen will, schon, bitte, noch gar nicht jetzt in ihm, in Christo, schon völlig in die Gottesfülle versetzt worden ist. Jeder, der dem Herrn Jesus nachfolgen will, dem empfiehlt er erstens, wer mir nachfolgen will, was hat er zu tun? Der verleugnet sich selbst, ja. Dann gibt er Gott die Ehre und hat endlich die primitivste Weisheit Gottes erfasst, nicht? Dass wir ja gar nichts sind in uns selber. Alles, was wir sind, haben wir geschenkt bekommen, und was wir tun können, ist uns auch gegeben worden. Gar nichts, wo ein Geschöpf antreten könnte und präsentieren vor Gott, also wenigstens das habe ich zu bringen, habe ich zu lieben. Dabei singen wir fröhlich drauf los, nichts habe ich zu bringen, weil der Herr bist du, nicht? Haben wir keine Ahnung, was wir gesungen haben. Ne? Ja, Heuchler. Ne? So. Und jetzt, da wir nichts, ne, jetzt durch die Gnade Gottes, in diesem unendlichen Reichtum Gottes, einfach geschenkweise versetzt worden sind, währenddem Gott, der allein alles in allem ist, sich in Christo selber zu nichts gemacht hat, sich völlig entleerte und erniedrigte und sich zum Hintersten und Letzten und Untersten allen anderen zur Verfügung gestellt hat, auch in der Person Jesu. So. Stimmt es jetzt, wenn Gott sich selber zu nichts gemacht hat, damit wir nicht die ganze Gottesfülle darstellen können? Ne? Dürfen wir jetzt wagen, ihn zu segnen, ihn, der sich um unsere Willen zunichte gemacht hat? zu nichts mehr. Und uns an seine Stelle gesetzt hat, in seine Fülle, die er ausgeschüttet hat, damit wir uns damit beglücken können, oder er uns damit beglücken kann. Aha. Also nur, weil er zweimal gebetet hat, nicht? Vater, wir segnen dich. Herr Jesus, wir segnen dich. Und dass das Herz unseres Vaters und des Herrn Jesus beglückt, nicht? Da haben wir das praktische Beispiel, da hat Adolf Heller einmal richtig erzählt. Er kommt endlich aus der englischen Gefangenschaft zurück, aus dem Ersten Weltkrieg, bitte. Nach Hause. Hin mit seinen Eltern wieder und fallen sich um den Hals. Ne? Und er ist sofort bekannt, ja, wisst ihr Lieben, in dem englischen Gefangenenlager, das segne ich, da kam ich, habe ich den Herrn Jesus als meinen Heiland, meinen Retter kennengelernt, mit anderen zusammen und so weiter und so weiter. So. Jetzt war der Vater, der leibliche Vater von Adolf Heller, innerlich so bewegt und beglückt, dass der Vater vor seinem Sohn niederkniete und sagte, lieber Adolf, dann segne du mich. Also der Sohn, den Vater. So. Nicht, wenn das unter Menschen möglich ist, ne? Aber nur in diesen geistlichen Glaubenszusammenhängen. Ja. Wie viel mehr in Bezug auf unseren Gott. So. Es ist nicht von ungefähr, dass wir jetzt gerade diese wunderbare Haltung nicht? unseres Gottes und uns geschenkt auch gerade einmal vorerst zur Kenntnis nehmen durften. Das möge Gott dann jedem Einzelnen von uns noch vermehrt in Erkenntnis verwandeln, dass das uns innerlich Besitz ist, verwurzelt ist und begründet ist in der Liebe. Dann für heute Abend wollen wir ja nach den Anreisen und der Ermüdung des Tages eine leichte Kost uns schenken lassen, und zwar aus dem apokryphischen Schriftchen Die Weisheit Salomos. Und da dürfen wir beachten, wie ihm, dem Salomo, der ja das Zeugnis hatte von Gott, vor ihm gab Gott keinem Menschen solche Weisheitsfülle göttlicher Natur, vor Salomo keinem Menschen und nach ihm auch keinem Menschen. Und dann wissen wir, Salomo als Schattenriss für Christus, gilt auch das Wort auf den großen Friedefürsten Jesus Christus vollkommenerweise. Vor ihm, nach ihm, kein Mensch so weise wie er. Und Salomo ein Schattenriss von Christus. Und ich darf gleich voraus bezeugen, dass in diesen Worten der Weisheit Salomos Aussprüche sind, die der Apostel Paulus fast buchstäblich wiedergegeben hat. Und für mich ist das immer eine feine Feststellung, dass gerade Salomo, der weise Baumeister oder Architekt im All Gottes im Alten Testament ist, und Paulus darf sich ja vorstellen, so habe ich als weiser Architekt, steht im Griechischen, Architekton, den Grund gelegt. Dass diese beiden weisen Baumeister Gottes geehrt sind, wirklich in das wunderbarste, allerheiligste Gebiet der Liebe Gottes hineinversetzt worden zu sein, nämlich die Einmaligkeit und Herrlichkeit der Liebe Gottes. Dem Salomo das Lied der Lieder gegeben, dem sagen wir das hohe Lied bei Salomo, dabei heißt es das Lied der Lieder von Salomo. Dass das die genau gleiche Bedeutung und Bewertung wie der König der Könige, der Herr der Herren oder der Gott der Götter von der gleichen Art immer die überragende Einmaligkeit. Der Herr der Herren, der König der Könige, so. Und so das Lied der Lieder bedeutet von Gott aus für uns, es ist unter den vielen Liedern, die Gott kennt und die Worte Gottes vorkommen, das überragendste von allen. Das Lied der Lieder. Da können wir uns dagegen stemmen, wie wir wollen. Da beschneiden wir uns nur selbst, nicht? In Bezug auf herrlichste Erkenntnisse. So. Und 1. Korinther 13 nennen wir Frommen, wie? Das hohe Lied der Liebe. Nicht? Also stimmt. Die beiden Architekten da, die sind so in Sachen Liebe in besonderer Weise begnadet. Nicht wahr? So. Aber, ja, nicht aber. Ein Einblick in die Überlegungen der Herzen der Menschen, die Gott ablehnen. Gottlos oder gesetzlos oder gar Atheisten genannt werden. Ein Einblick in ihre Gedanken ihrer Herzen. Es sind hohe Leute, die sagen, es ist ein kurz und mühselig Ding um unser Leben. Und wenn ein Mensch dahin ist, so ist vollkommen aus mit ihm. So weiß man auch von keinem, der vom Tode wiedergekommen ist. Von ungefähr sind wir geboren und fahren wieder dahin, als wären wir nie gewesen. Und so weiter, und so weiter. Konsequenz, sie sprechen, herzu nun und lasst uns wohl leben, weil es da ist und unseres Leibes brauchen, weil er jung ist. Wir wollen uns mit dem besten Wein und Salben füllen, lasst uns die Maienblumen nicht versäumen, lasst uns Kränze tragen von jungen Rosen, ehe sie wild werden, unser Keiner lass es ihm fehlen mit Prangen, dass man allenthalben spüren möge, wo wir fröhlich gewesen sind. Ist das nicht hochmodern?
Du, und wo steht da?
Weisheit 2. Wir haben doch nicht mehr davon, denn das. Und jetzt Achtung. Lasst uns den armen Gerechten überwältigen und keiner Witwe schonen. Lasst uns der greise graues Haar nicht achten. Was wir nur tun können, das soll recht sein. Denn wer nicht tun kann, was ihn gelüstet, gilt nicht. Genau, ne? Atmosphäre von heute, genau. So lasst uns auf den Gerechten lauern. Achtung, warum ist das alles in der Einzahl geschrieben, nicht auf die Gerechten? Ne? Es gibt ja nur einen Gerechten, und wie heißt er? Jesus Christus. Haben nicht ausgerechnet die hohen Priester, und die Gesetzeslehrer und die Schriftgelehrten und die Leviten und die Pharisäer und Sadduzäer und die Ältesten, sie lauerten ihm auf, lesen wir im Neuen Testament. Ob sie ihn mit einer Rede oder einer Handlung oder mit irgendetwas fangen könnten um nichts geringer zu erreichen, als ihn töten zu können. Eine Rechtsgrundlage ihrer Gattung nicht zu finden, um ihn umbringen zu können. So lasst uns auf den Gerechten lauern, denn er macht uns viel Unlust und setzt sich wieder unser Tun und schilt uns, dass wir wieder das Gesetz sündigen und ruft unser Wesen aus als Sünde. Er gibt vor, dass er Gott kenne und rühmt sich, Gottes Kind zu sein. Straft, was wir im Herzen haben. Er ist uns unleidlich, auch nur anzusehen, denn sein Leben reimt sich nicht mit dem der anderen und sein Wesen ist gar ein anderes. Er hält uns für untüchtig und meidet unser Tun als unflat und gibt vor, wie es die Gerechten zuletzt gut haben werden und rühmt, dass Gott sein Vater sei. So lass doch sehen, ob sein Wort wahr sei und versuchen, wie es mit ihm ein Ende werden will. Ist der gerechte Gottes Sohn, so wird er ihm helfen und ihn erretten von der Hand der Widersacher. Also, Achtung, das hat jetzt, ich bin kein Psychologe, ja, aber der Geist Gottes ist Tiefenpsychologe. Ne? Das heißt, wenn Menschen, die Gott nicht kennen oder gar ablehnen, nicht? Und damit Jesus ablehnen, damit das Wort, die Bibel als Wort Gottes ablehnen, nicht? Dann diejenigen, die sich zu Gott und zu Christus und zum Wort Gottes bekennen, nicht? Zu verfolgen beginnen, zu plagen, zu quälen beginnen, da haben wir die Antwort, die ist gewaltig. Nicht? Das ist ihre Überlegung. Wenn Gott ihr Vater ist, nicht? Und wir sie jetzt, seine Kinder, seine Söhne, peinigen, nicht? Und, das, und der Vater ist da wirklich, wie Sie sagen, nicht? Dann muss ja der sich melden. Nicht? Der kann doch nicht zusehen, wie wir einen seiner Kinder zu Tode quälen. Nicht? Und siehe da, so ist es geschehen auf Golgatha. Und jetzt sagt, Achtung, ist der Gerechte Gottes Sohn, ja, steht Christus vor uns, nicht? Und damit wir alle, die wir in Christus sind, ne? So wird er ihm helfen und ihn erretten von der Hand der Widersacher. Mit Schmach und Qual wollen wir ihn peinigen, dass wir sehen, wie fromm er sei und erkennen, wie geduldig er sei. Du, was liegt da drin? Ne? Also, da ist nicht nur satanische Wut oder Dämonie dahinter, sondern ne? Ja. In ihrer Not, in ihrer Unsicherheit, nicht? Die ist ohne weiteres da, nicht? Und dann, das heißt, dann wollen wir Gott herausfordern, nicht, dass er nicht anders kann, ne? Weil wir ihn nicht sehen, nicht wahrnehmen können, ne? Wenn er wirklich da sein sollte. Ne? Aber wunderbar, wie fromm er sei und erkennen, wie geduldig er sei. Nicht bei Jesus Christus war ja das einmalig jetzt. Ne? Und ist das nicht ein Einblick in ihre Gedanken, in ihre Überlegungen, dass wir sogar ein Verständnis für sie bekommen? Denn das Verständnis für die hat unser Gott und Vater schon längst. Ne? Vater, vergib wem? Vergib wem? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer gehört dazu? Wer gehört nicht dazu? Und vorher hat Jesus gebetet, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Und jetzt als grausam gequält und gepeinigt da ist und von allen verachtet und verspottet und verhöhnt. Ne? Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Ne? So. Solche schlagen sie an und fehlen. Ihre Bosheit hat sie verblendet, dass sie Gottes heimliches Gericht nicht erkennen. Denn sie haben die Hoffnung nicht, dass ein heiliges Leben belohnt werde, und achten der Ehre nicht, die unstreifliche Seelen haben. Denn Gott hat den Menschen geschaffen zum ewigen Leben. An einer anderen Stelle, bei Salomo, heißt, denn Gott legte die Ewigkeit in ihr Herz. Ihm zum Bilde, dass er ihm gleich sein soll. Bitte? Ist das richtig? Ja, wer hat das aber zuerst ausgesprochen? Ihr werdet sein wie Gott. Die alte Schlange, ne? Aber ihr müsst natürlich von der Frucht essen, die ich euch anbiete. Ne? Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ne? Das heißt, Satan, geschaffen als erstes Herrlichkeitswesen von Gott, ne? Der wusste vorerst sehr gut, was gut war. Ne? Und da war Böses noch gar nicht vorhanden. Und durch die Herrlichkeit und die Ehre, die Gott ihm gegeben hat, überragend, eine Ehre, als Verwalter eingesetzt worden zu sein über die ganze Schöpfung Gottes. Und Gott in seiner einmaligen Weise bringt es fertig und kann nicht anders als ihm dieses Erstlingswesen und Herrlichste von allen, Schirmen der Gesalter Cherub. Cherubim sind nur aufgestellt im Allerheiligsten, so, und werden gesalbt. Und bis heute, solange dieses gegenwärtige böse Zeitalter währt, ehrt ihn unser Gott noch mit den beiden höchsten Gottestiteln, die existieren, nämlich er ist der Gott, genau das griechische Wort Theos, wie unser Gott selber. Er ist der Theos und Achon, leider übersetzt mit Fürst, dieses Zeitalters, der ganzen bösen Entwicklung und von ihm ausgehend, denn er hat sich dieser herrlichen Stellung, die Gott ihm zugeteilt hatte, eben nicht als Geschöpf Gott gegenüber eingestellt, sondern er hat, dein Herz hat sich erhoben, überhoben und du sündigtest und kamst zu Fall. Die hohe Ehre hat er nicht dankbar Gott anerkennend an sich getragen, sondern gesehen, ich bin der Herrlichste, also immer noch, noch mehr. So, dass Gott ihn ehrt, er ist der Theos und Achon, der Gott und Fürst dieses Zeitalters. Und zum Glück wissen wir, wie lange geht dieses Zeitalter noch? Keine 2000 Jahre mehr. Ja. Und keine 200 Jahre mehr, nicht noch. Wenn es viel ist, 20 Jahre. Das Zeitalter. Bis Christus wiedergekommen ist und wie soll ich sagen, nehmen wir einmal erstens die Gesamtheit des Wissens, der Kenntnis unserer Wissenschaft. Die weiß genau und hat es unserer gegenwärtigen Generation seit etwa 20 Jahren in unzähligen Schriften immer vorgetragen. Es geht auf dieser Ebene der Gottes, der Gesetze, der Natur und so weiter geht es noch 30 Jahre, dann geht es nicht mehr weiter. Auf der Ebene noch 20 Jahre, auf der Ebene noch 10 Jahre, auf der Ebene noch 5 Jahre. Unsere Zürcher Zeitung oder Schweizer Zeitung von der Mikro, wie hieß die? Nein, die Tat, ja. Die Tat, ja. Hat jahrelang immer mindestens eine halbe Seite oder ganze Seite, ne? Solche wissenschaftliche Ergebnisse, ja, schriftlich gebracht. Also Fische im Meer, zum Beispiel in der Ostsee, ne? Also das ist schon so katastrophal. Also in 5 Jahren ist da nichts mehr zu holen, nicht wahr? Und. Also was man ertrinken könnte in dieser Literatur, die uns von wissenschaftlicher Seite orientiert, nicht? Ja. Es geht nur noch Jahrzehnte. Dann ist nichts mehr da. Nicht? Und erstes. Und zweitens, die orthodoxen Juden in Israel, nicht? Die wissen was auch, ne? Dass die Jungmannschaft in Israel die Ankunft des längst erwarteten Messias erleben wird. Ne? Und erziehen die in dieser Richtung, ne? Dass sie bereit sind, natürlich gesetzestreu, nicht? Nach dem Gesetz vom Sinai, erfunden zu werden, wenn der Messias kommt. Ne? Und erklären, wir leben heute in den Geburtswehen, den messianischen Geburtswehen, ja, die er dann auslöst als Geburt, Neugeburt des Volkes Israel, den messianischen Geburtswehen. Und wir Gläubigen alle, wo wir hinkommen, irgendwie da drin wissen sie, ne, es geht nicht mehr 2000 Jahre, auch nicht mehr 200 Jahre, es geht noch, ja, noch ein paar Jahre vielleicht, ne, was unsere Entrückung betrifft, eigenartig, ne. Und dann sage ich, ja, ja, liebe Geschwister, ja, wisst ihr denn nicht, dass Jesus selbst gesagt hat, Zeit und Stunde zu wissen, ist nicht eure Sache, ne? Nicht mal des Menschen Sohn und auch die Engel im Himmel nicht. Ne? Und dann sind sie stutzig, ne? Dann sage ich so, das, was ihr jetzt da wissen, vorgeht zu wissen, darf ich euch jetzt belehren, das hat der Geist Gottes in eure Herzen gelegt. Aber ihr könnt noch nicht Rechenschaft darüber abgeben, das begründen, biblisch. Ne? Ja. Und dann wissen wir, erstens, was Jesus betrifft damals, dass er das sich darunter gestellt hat. Da war er ja, hat er sich seiner Göttlichkeit völlig entkleidet, und kam in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, als Mensch. So. Und da hat er sich auch all dieser Kenntnisse des Gottesprogramms entleert. So. Dabei lesen wir, schlagen wir das doch mal auf, Hebräer 1, erste Verse. Hebräer 1. Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Und jetzt? Durch den er auch die Welten gemacht hat, unsere prächtige Elberfelder Übersetzung, vollständig versagt. Dass Gott durch Christus die Schöpfung geschaffen hat und die Welten gemacht hat, ist klar, gar kein Problem. Aber was steht hier? Hier. Durch welchen er die Äonen, die Zeitalter, den gesamten Zeitplan des Ratschlusses Gottes hat anfertigen lassen. Also wenn Jesus Christus als Sohn Gottes den ganzen Zeitplan selber erstellt hat, nicht, weiß er dann um göttliche Zeit und Stunden in seiner Herrlichkeit. Ne? So. Noch einmal genau wie wir Architekten, wenn wir den Bauplan fertig haben, ne? Bevor wir den Bau beginnen, ne? Machen wir noch einen Zeitplan. Wir sagen das, dem das Bauprogramm gemeint ist, Zeitprogramm. So. Wenn beides fertig ist, dann kann der Bau begonnen werden. So. Und jetzt, angenommen, ich habe jetzt Baupläne gemacht und den Zeitplan. Nicht? Also wann beginnt der Erdarbeiter mit dem Aushub, wann muss der fertig sein, wann kommt der Maurermeister, macht die Fundamente, wann muss das Erdgeschoss fertig sein, erster Stock und so weiter, wann kommt der Zimmermann, wann kommt der Schreiner, wann kommt der Gipser, wann muss der fertig sein, vor allem wann, an welchen Tagen muss alles miteinander fix fertig vollendet sein. Ne? Endzeitpunkt. Ja. Wenn ich einen solchen Plan gemacht habe, habe ich dann Verständnis, weiß ich dann, wann was dran kommt und so weiter. Und wann was fertig vollendet ist. Jawohl. Und so lesen wir, durch welchen den Sohn er den Zeitplan gemacht hat. Die Zeit, den Plan der Zeitalter gemacht hat. Also nur jetzt die Bestätigung, dass als Jesus wieder hoch erhöht war, wusste er dann wieder um Zeit und Stunde, ja, sogar um Sekundenteile, nicht um Augenblickteile. So. Bitte? Ja, gerne. Ja, ja, wir sind da hier in der Familie. Sehr gut.
Zeit und Stunde.
Ja, ja.
Das steht im Widerspruch zu dem, oder
meine ich das nicht? Ja, nein, das steht insofern nicht im Widerspruch, als Jesus sich nur in der Zeit seiner Erniedrigung als Mensch, ne, hat er sich auch, denn er wurde in allen Dingen uns gleich gemacht. Ne? Sogar er trug an sich die Gleichgestalt der Fleisch. Des Fleisches der Sünde, also so weit sogar. Ne? Und hat sich völlig überlesen seiner unendlichen Gottesfülle, hat er ausgeschüttet, entleert. Wozu denn? Damit eine verlorene Schöpfung das, was er jetzt ausgeschüttet hat, nehmen kann und in die Gottesfülle verrückt werden kann, die er allein hat, nicht wahr? Also, nur in den Tagen seines Fleisches, sagt die Schrift, ne? Da war er, hat er sich auch der Kenntnis und des Wissens alles begeben, entleert. Ne? Sonst, wenn er von Gottes Weisheit da gekommen wäre, würde ich sagen, ja, wenn ich so auch geboren worden wäre wie du, von Gottes Weisheit, dann könnte man doch mal reden mit mir, nicht wahr, ob ich nicht auch ohne Sünde über diese Welt hätte gehen können, nicht? Ja. Deshalb in allen Dingen, Achtung, nur ein Ding ist ausgeschlossen. In allen Dingen gleich wie wir erfunden, ausgenommen die Sünde. Ja. Weil der innere verborgene Mensch des Herzens war ja, blieb das, was er war, der Heilige Gottes. Der von keiner Sünde wusste, der wusste nicht mal, was Sünde ist. Warum? Weil er als Einziger aus Gott gezeugt und aus Gott geboren war. Also wenn wir noch in auch unserer Elberfelder Bibel lesen, vom eingeborenen Sohn Gottes, wisst ihr, ihr habt schon gehört, wie ich das als junger Gläubiger gelesen habe, der eingeborene Gottes, eingeborene, ja, in Afrika gibt es doch die Eingeborenen, nicht wahr? Ja, bitte, so blöd stand ich da, nicht? Na bitte, da ist ja das Wesen der Sache vollständig verhüllt, nämlich, dass er der einzige, das einzige Wesen ist, das das gleiche, göttliche, unauflösliche Leben in sich trägt. Das hat der einzig aus Gott gezeugte und aus Gott geborene Sohn. Alle anderen Wesen sind ein Werk der Hände Gottes. Stimmt? Die ganze Schöpfung ist das Werk meiner Hände. So. Und der klare Vergleich ist, ein Sohn, den wir gezeugt haben als Väter, ne, der hat Leben in sich selbst, also jetzt menschliches. Ne. Wenn ich aber von einem meiner Söhne als Bildhauer eine Figur aus Marmor meißle, nicht, kommt ein Freund in meine Künstlerwerkstatt, das Bild ist fertig, nicht? Ah, das ist dein Sohn Erich, nicht wahr? Hat er recht? Ja, das, dann bin ich natürlich froh, wenn er das gemerkt hat. Nicht? Ja, aber bitte, wir beide wissen, das ist wohl mein Sohn, ich kann sagen, das ist auch mein Sohn, aber das ist nur das Werk meiner Hände, das ist ein Unterschied. Nicht? Der hat nicht mein Leben in sich selbst. Nicht? Und so sind alle allerheiligsten Engel und Cherubim und Seraphim und die allerheiligsten Menschen und Gegenstände und Dinge, die es gibt in der ganzen Schöpfung Gottes, nur ein Werk der Hände Gottes. So. Aha. Also, der und als solcher, ne, ist er bereit, sich einweben zu lassen, ne? Also die Unendlichkeit, in jeder Hinsicht wirkliche Unendlichkeit, Raum und Zeit und alles, zu verlassen, sich völlig auszuleeren, nichts zu sein, und jetzt sich einkleiden, einweben zu lassen, nicht? Der menschliche Körper ist ein Gewebe, ne? Bindegewebe und was da alles gibt. Ne? Ja. Einweben zu lassen in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Ne? Versucht werden konnte wie wir. Und wiederum nur ohne, dass die Sünde ihn überwältigen konnte. Ne? Und Lisa ist einigermaßen zufrieden. Also nur in dieser Erniedrigung. Ja. Und noch jetzt eine weitere Frage. Renate, jetzt darfst du mal die Antwort geben. Ja. Die Frage, was meinst du, mit wie viel Weisheit ist Jesus in Bethlehem geboren worden? Naja, also da in der Krippe lag in Bethlehem, eben geboren von Maria, der Jungfrau. Aha, oh ja. Ja, ja. Ja, bitte, das muss nicht mal klar sein. Das muss nicht mal klar sein. Ja. Ja. Und wo dürfen wir diese Aussage hernehmen? Nicht? Muss immer biblisch begründet sein.
Auch seine 12 Jahre.
Ja, er kommt als 12-Jähriger, darf er zum ersten Mal in den Tempel nach Jerusalem. Und dann kommt ja das wunderbare Wort abschließend nach der schönen Geschichte. Und er nahm zu an Alter und Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen. Also wenn er mit 12 Jahren zugenommen hat, immer mehr, ne, an Alter, ja, das ist selbstverständlich, ja, wenn er lebt, nicht, und Weisheit, ne. Also jetzt fragen wir ja mal, wie viel Weisheit hat er dann, als er 10 Jahre alt war? Noch nicht so viel, als er 12 war, nicht? Immer zunimmt. Und wie viel Weisheit hat er, als er 2 Jahre alt war? Fast keine, nicht? Und als er da geboren wurde? Null. Also, da hat er sicher nichts gewusst vom Heilsplan, den er selber gemacht hat, nicht?
Bitte Kassette wenden.
Also, da hat er sicher nichts gewusst vom Heilsplan, den er selber gemacht hat. Nicht? Ja, in der Krippe von Bethlehem. Ah, ja, so. Und jetzt kommt es für uns darauf an, in solchen Fragen, Worte Jesu zu beachten, die sagen, immer wieder bei mancher Gelegenheit, gerade wenn er versucht wird und so weiter, wenn der Satan ihn mit Gottes Worten erwischen oder ertappen versucht, nicht? Ja, um ihn unter seine Kontrolle zu bringen, dann sagt er nicht selten, wiederum steht geschrieben. Ja, so. Und jetzt, sogar das Menschensohn weiß nicht um Zeit und Stunde. Nicht? Jetzt kommt, wiederum steht geschrieben, durch ihn, den Sohn der Herrlichkeit aber, nicht? Ohne Anfang und Ende, hat er den Zeitalterplan erstellen lassen oder gemacht. So. Ist nur kein Widerspruch mehr.
kein größer mehr werden. Also, übrigens, wir wollen diese Gelegenheiten benutzen, um auch gerade Fragen zu stellen, die sich da melden. So, aber hier noch einiges. Und dann wollen wir doch daran denken, hat hier auch eine Uhr, aber die hat 20 vor 3.
Oh, kann zeigen.
Danke, ja, da. Ja, es ist jetzt Viertel vor 9. Ja, also um 9 Uhr haben wir geschlossen. Nicht? Für heute. Ja.
Ich traue es, dass wir haben jetzt erst morgen abgehalten, ja.
Ja, ich will nur noch auszugsweise hier lesen. Luise, dienst dir, wird gehörst besser so?
Ja.
Oh, fein. Wunderbar. Kapitel 4. Aber der Gerechte, Salomo hat sicher nicht an Jesus Christus gedacht, nicht? Also was schreiben durfte. Aber es war der Geist Christi hier, der in ihm wirkte und redete. Das merkt man jetzt deutlich. Nicht? Jetzt Achtung. Aber der Gerechte, ob er gleich zuzeitig stirbt, stimmt das bei Jesus? 33,5 Jahre. Ist er doch in der Ruhe. Denn ein Alter in Ehren ist nicht das lange lebt oder viele Jahre hat. Klugheit unter den Menschen ist das rechte graue Haar. Wir haben ja lernen gelernt, ne? Dass Klugheit ein wunderbarer Gotteswert ist. Ich, Weisheit, lesen wir in unserer Bibel, bewohne die Klugheit. Also der Tempel Gottes ist nichts Geringeres als Modell für die göttliche Klugheit. Klugheit. Uns empfiehlt die göttliche Klugheit ganz eine heikle Sache, bis an die Grenze des Möglichen gehen. Seid klug wie die Schlangen. Aber sofort, ohne falsch wie die Tauben. Ist das eine Kunst? Ich weiß halt, das ist Christus für uns gemacht. Bewohne die Klugheit. Also zum Glück ist unser Herr nicht bloß so klug wie die Schlange, sondern er ist in Klugheit zu Hause. Er bewohnt die Klugheit. Klugheit ist sein Tempel. Lesen wir an anderer Stelle und hier. Klugheit unter den Menschen ist das rechte graue Haar und ein unbeflecktes Leben das rechte Alter. Er gefällt Gott wohl und ist ihm lieb und wird weggenommen aus dem Leben unter den Sündern und wird, Achtung, jetzt kommen wir noch dazu, aber der Gerechte war, wird hingerückt, entrückt. Salomo, bitte. Und wird hinweggerückt, dass die Bosheit seinen Verstand nicht verkehre, noch falsche Lehre seine Seele betrüge. Aber die Leute, die es sehen, dass Christus weggenommen wurde, die Leute, die es sehen, achten es nicht und nehmen es nicht zu Herzen. Und wenn die Entrückung von uns stattgefunden hat, und wenn sie es noch sehen, nehmen sie es zu Herzen? Nein. Denn, nicht? Wir wissen, heute jedes Element oder jede Atomsorte, die noch Strahlkraft besitzt, verstrahlt sich eines Tages bis auf Null. Und die meisten haben sich schon auf Null verstrahlt. Und alles, jedes Allelement, es kann Gold sein oder Silber oder ein Gas oder eine Flüssigkeit, wie die Elemente alle heißen mögen, oder die noch Strahlkraft besitzen, ne? Enden mit einem kleinen Substänzchen namens Blei. Blei. Bleibt zuletzt nur noch Blei übrig. Und was bedeutet Blei? haben wir in unseren Kassetten schon längst. Ja. Die Gesetzlosigkeit, die Sünde. So. Und Blei hat was für eine Eigenschaft in Bezug auf Strahlkräfte? Nichts mehr durchzulassen. Das heißt, dann, und was heißt Anthropos? Auf Deutsch Mensch. Und was heißt Anthropos? Genau übersetzt. Tropos, strahlend. Ne? Er sollte die Herrlichkeit seines Schöpfers ausstrahlen. Ne? Und ihm die Ehre geben, an, auf, hinaufstrahlen. Ne? Aber das kann ja nur, wenn er zuerst wie Mose in der Gegenwart vor dem Angesicht Gottes Zwiesprache hält und Gemeinschaft hat, ne? Dann erst beginnt es wieder mal zu anthroposivieren, nicht wahr? Also, ja, zu strahlen. Ja. Sie beachten es nicht, nehmen es nicht zu Herzen, dass die Heiligen Gottes in Gnade und Barmherzigkeit sind und dass er ein Aufsehen auf seine Auserwählten hat. Wenn sie dann solches erkennen, werden sie grausam erschrecken vor solcher Rettung, der sie sich nicht versehen hätten, ja, wenn Gott ihnen das zeigt. Ne? Und werden untereinander reden mit Reue und vor Angst des Geistes seufzen. Das ist der, welchen wir vormals für einen Spott hatten und für ein höhnisches Beispiel. Wir Narren hielten sein Leben für unsinnig und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt ihre Erkenntnis, nicht? Und da ist schon der Auftakt, nicht? Dass sie reif werden, dass Gott auf sich ihre erbarmt. So. Dann abschließend.
Könnte man das auch in Verbindung bringen mit? Auf dass die Nationen wissen, dass wir Jehova bin.
Ja, genau. Ja, ja, genau. Ist global heute, nicht? Sehr gut. Ne? Ja. Ah, ja, nur noch diesen Abschnitt. Kommt dann morgen oder gelegentlich nochmal einzelne wunderbare Stücke, die direkt von Paulus herausgegriffen worden sind, beachten. Jetzt nur noch einige. Wie jetzt Salomo, der nun mit einmaliger Fülle göttlicher Weisheit begnadet worden war, die Weisheit selber beschreibt. Denn es ist in ihr ein Geist, der verständig ist, heilig, einzig, mannigfaltig, fein, behend, durchdringend, rein, klar, sanft, freundlich, ernst, frei, wohltätig, leutselig, fest, gewiss, sicher, vermag alles, sieht alles, geht durch alle Geister, wie fein, lauter und verständig sie sind. Denn die Weisheit ist das Allerbehendeste. Sie fährt und geht durch alles, sogar lauter ist so, durch alles. Was haben wir von Paulus? Eine Aussage, die wir Frommen nie wagen werden, gar noch schriftlich festzuhalten. In der Rede in Athen, nicht? Da sagt er auf einmal, nicht? Da stehen ja die stoischen, epikureischen Philosophen vor ihm, nicht? Wir haben gesagt, was will denn der Schwätzer sagen, nicht da neben ihm und führen ihn auf den Areopag, stellen ihn ein auf und sagen, so jetzt verkündige deine Weisheit. Nicht? So. Und diesen griechischen Weisen sagt er dann, wie etliche eurer eigenen Dichter gesagt haben, Doppelpunkt, wir sind göttlichen Geschlechts. Nicht, da sagen wir Frommen, ja, das stimmt ja gar nicht. Das ist dummes Zeug, was ihr da schmatzt. Ne? Wie fährt aber Paulus weiter? da wir nun göttlichen Geschlechtes sind, sollen wir doch nicht meinen, in irgendeinem Werk der Hände der Menschen da irgendwie Gott selber finden zu können und so weiter. Da wir nun göttlichen Geschlechtes sind, nicht wahr? Und fährt weiter. Denn Gott lebt und weht und durchdringt uns alle. Samt den Stoischen und epikureischen griechischen Philosophen. Bitte. Hat Salomo hier schon recht, richtig gesehen? Ne? Könnte etwas existieren, wenn nicht der Geist Gottes, das gerade bis zum Atomkern ständig in Gang halten würde? Gar nichts. Ne? Du ziehst deine Hand zurück und aus. Aber der Heilige Geist, nicht? Der ist nicht da, vorerst, in der gefallenen Schöpfung. Der wirkt wohl überall, nicht? Aber Gott ist nicht nur überall gegenwärtig um uns, sondern überall in seiner Gottestreue als Schöpfer, überall da durchdringend in einer wunderbaren Weise. Und solches zur Kenntnis nehmen zu dürfen, ist für uns überaus kostbar. Ich fahre weiter. Denn sie ist das Hauchen der göttlichen Kraft und ein reiner Strahl der Herrlichkeit des Allmächtigen. Darum kann nichts Unreines zu ihr kommen. Denn sie ist ein Glanz des ewigen Lichts und ein unbefleckter Spiegel der göttlichen Kraft und ein Bild seiner Gütigkeit. Sie ist eine und tut doch alles. Sie bleibt, was sie ist, und erneut durch alles. Auch unseren ganzen Körper, alles. Ne? Pflanzen, alles, Tiere. Ne? Und erneut durch alles. Und für gibt sie sich in die heiligen Seelen, macht Gottes Freunde und Propheten. Sie geht einher, herrlicher als die Sonne und alle Sterne. Und jetzt kommt ein gewaltiger Ausspruch. Und gegen das Licht gerechnet oder mit dem Licht verglichen, geht sie die Weisheit weit voraus, überragt das Licht. Begründung? Denn das Licht muss der Finsternis weichen, der Nacht weichen, aber die Bosheit überwältigt die Weisheit nie und nimmer. Das stimmt. Die Sonne scheint, nicht? Muss sie der kommenden Finsternis der Nacht weichen? Bitte? Täglich, ja? Nichts zu machen. Das Licht muss der Finsternis weichen. Wer ist dann das Licht der Welt? Jesus Christus. Müsste er auch der Finsternis weichen. Genau nach dem Ratschluss Gottes. Aber was hat die Weisheit Gottes bei der Gelegenheit erreicht? Als er der Finsternis Vollmacht gab, über das Licht der Welt zu herrschen und das Licht der Welt in den Scheol zu befördern. Da hat die Weisheit Gottes die Weisheit dieser Weisen der Finsternis zur Torheit gemacht. Und sie überlistet, in ihrer List überlistet, sodass wir lesen, und damit schließen wir jetzt, Kolosser 2, was Gott auf Golgatha erreicht hat. Nur die paar Verse. Von Vers 13 an bis 15. Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, vor Gott ist der ganze Fleischesleib Vorhaut, die weg muss, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Hat. Alle. Als er ausgetilgt die uns entgegende Handschrift in Satzungen. Wie heißt denn die Handschrift in Satzungen? Anders ausgedrückt. Das Gesetz hat er ausgetilgt, die wieder uns war, hat sie aus der Mitte weggenommen, indem er sie, die gegen uns lautende Handschrift, die Anklageschrift, ans Kreuz nagelte, weil er sich damit selber identifiziert hat. Aha, also wer hat genagelt auf Golgatha? Haben sie ihn angenagelt oder hat er ihre Übertretungen angenagelt? Sie haben gemeint, jetzt sind wir soweit. Jetzt haben wir den einzigen Erben beseitigt, jetzt bleibt nichts, kommen wir. Die Erbschaft unser. Ja. Also, erstens, er hat angenagelt, und zwar ausgerechnet, gerade die sich an ihm maximal versündigt haben. Genau die Sünde hat er gerade angenagelt, zunichte aufgelöst. Das darf man aber niemand sagen. Ne? Weiter, zweitens, als er die Fürstentümer und die Gewalten, die ihn annageln ließen, im Sichtbaren und Unsichtbaren, ne, aufgezogen hatte, bis jetzt haben wir doch gemeint, sie haben ihn ausgezogen, ne, und ans Kreuz gehängt. Er hat sie ausgezogen, nackt. Dargestellt, stellte er sie öffentlich zur Schau drücken. Wir haben gemeint, sie hätten ihn öffentlich zur Schau gestellt. In Wirklichkeit hat er sie öffentlich zur Schau gestellt, also blamiert, was nur blamieren heißt, und zwar in kosmischer Blamierung, ja, Beschämung vor dem ganzen Weltall. Und viertens, indem er durch dasselbe, das Kreuz, über sie einen Triumph fehlt. Ne? Eben triumphierten sie über ihn, jetzt haben wir ihn beseitigt. Ne? Ja. Und kaum war es so, oh, genau das Gegenteil, vollbracht worden, ne? Was wir meinten, vollbracht zu haben. Genau das Gegenteil davon. Also, vier Beweisstücke. Aber die Bosheit, ne, überwältigt die Weisheit nie und nimmer. Halleluja. Amen.
Amen.
Weiteres Band leer.